Ich zitiere aus dem Roman Morgengebet des isländischen Autors Thor Vilhjálmsson. Sturla, so heißt der Held des Romans, Sturla selbst war voller Ungeduld, endlich ins Zentrum der Welt zu kommen, wo der Papst saß, der ihn und seinen Vater von der Last ihrer Sünde befreien und Vergebung für das gewähren sollte, was sie gegen den Bischof verbrochen haben konnten. Ende des Zitats. In dem Roman Morgengebet geht es um Vergebung und Sünde, um Liebe und Angst. Es geht um Island. Es geht um das frühe 13. Jahrhundert. Es geht auch um eine Reise durch Europa, durch das Europa dieser Zeit. Der ehrgeizige isländische Held sucht auf seiner Reise auch Antworten auf die großen Sinnfragen. Morgengebet, so heißt der große opulente Roman. Der Autor Thor Vilhjálmsson, der ist im März diesen Jahres verstorben, Gerd Kreutzer hat ihn gut gekannt und auch den Roman Morgengebet ins Deutsche übersetzt. Gerd Kreutzer war vor seiner Pensionierung bis 2005 Professor für Skandinavistik und Direktor des Instituts für Nordische Philologie in Köln. Jetzt ist er bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Vielleicht zunächst einige Worte zum Autor, der isländische Schriftsteller Thor Vilhjálmsson. Sie waren mit ihm befreundet. Wer war das? Oder zunächst, wie spricht man den Namen eigentlich richtig aus?
Ja, das ist nicht so schwer. Thor Vilhjálmsson.
Vilhjálmsson.
Ja, das A mit dem Akzent wird wie Au ausgesprochen im modernen Isländischen.
Wer war das?
Thor Vilhjálmsson war ein isländischer Autor, der 1925 geboren ist, also der Generation nach Laxness angehört. Er gehörte zu der kleinen Gruppe von Autoren in Island, die nach dem Zweiten Weltkrieg die isländische Prosa auf einen internationalen Stand gebracht haben im Sinne des Modernismus. Thor Vilhjálmsson hat einige Neuerungen in die isländische Literatur gebracht und die liegen zunächst einmal auf thematischem Gebiet. Halldór Laxness, den jeder kennt, hat seine Themen in Island gesucht und gezeigt als erster, dass man in isländischer Sprache Weltliteratur schreiben kann und in der Welt bekannt werden kann. Was ist neu an Thor Vilhjálmssons Prosa? Er hat seine Themen nun international gesucht und vor allem in Südeuropa. Er hat in seiner ersten Phase modernistisch im Sinne des Nouveau Roman französischer Herkunft geschrieben, das heißt Auflösung einer klaren Handlungsstruktur, die Personen zerfließen, man weiß nicht immer, wer gerade spricht und spalten sich. All diese Dinge, die wir kennen, die hat er in die isländische Literatur eingeführt. In seiner Prosa, aber natürlich auch in seinen Gedichten. Er ist nicht nur Prosaist, sondern auch ein bedeutender Lyriker und in Klammern gesagt auch Künstler. Er hat sogar Ausstellungen gemacht mit seinen Kunstwerken.
Vielleicht mal, um so ein Gefühl für die Sprache oder ein Gedicht von Thor Vilhjálmsson zu bekommen. Haben Sie eins da, was Sie uns auch auf Isländisch vortragen können?
Ja, dann gehe ich einmal ganz zurück in seine Anfänge, in seinem ersten Buch, das er geschrieben hat, ein Band mit Lyrik und Kurzprosa, steht ein ganz kurzes Gedicht, das heißt Dagar, Tage. Dagar verva drückna djupi sins egen tomleika. Dagar efter dag, atler eins sopna sinum hinsta svepni. Och svå är livvårt allt i enu boet. Auf Deutsch, Tage. Tage verschwinden, ertrinken in der Tiefe ihrer eigenen Leere. Tag um Tag, jeder gleich, fällt in seinen letzten Schlaf. Und dann ist unser Leben auf einmal zu Ende.
Nun zu seinem letzten Roman Morgengebet. So heißt der Roman von Thor Vilhjálmsson. Warum Morgengebet?
Morgengebet ist ein Thema in diesem Roman, das ganz am Ende vorkommt. Da ist die Hauptfigur in der isländischen Landschaft mit seinem Pferd, steigt ab und rekapituliert sozusagen sein Leben und sieht sein Ende sozusagen voraus. In dieser Situation spricht er ein ganz kurzes Gebet. Dieses Morgengebet ist übrigens ein Zitat aus dem Alten Testament. Und das lautet auf Deutsch: Versiegelt im Beutel wäre mein Vergehen, du würdest meinen Frevel übertünchen. Das ist also reinste Bibelsprache. und ist ein Beispiel für die Internationalität dieses Romans und auch dieser Hauptfigur. Das heißt, er ist vertraut mit der gesamten mittelalterlichen Kultur, Philosophie, Theologie. Das hätte man doch vielleicht von den Isländern nicht so gedacht, bei dieser so weit abgelegenen Insel.
Sturla, ist das richtig ausgesprochen? So heißt der
Held. Sturla Sighvatsson.
Am Ende des Buches gibt es auch eben dieses Kapitel mit der Überschrift Morgengebet. Sie haben gerade daraus zitiert. Ein Kapitel vorab, sehr interessant, wechselt der Autor die Perspektive. Auf einmal erzählt er in einem einzigen Kapitel in der Ich-Form, sonst tritt er als autorialer Erzähler auf. Macht er das, um ganz persönlich Abschied von seinem Helden zu nehmen?
Ich glaube, das ist richtig beobachtet. Es gibt allerdings im Buch auch mehrere Perspektivenwechsel und Stilwechsel, und das macht das Buch auch so lebendig eigentlich. Und manchmal finden sich auch lange Zitate aus Visionsliteratur des Mittelalters. All diese Dinge fließen aneinander, und vor allem handlungsbetonte Kapitel, manchmal sehr grausamer Art, und dann auch wieder sehr lyrische Kapitel, die isländische Natur in all ihren Facetten beschreiben. Es gibt eigentlich keine Wetterlage, die nicht irgendwo in dem Buch mal vorkommt, von Seesturm bis Vulkanausbruch. All das ist in diesem Buch drin.
Also ein poetisch sehr vielfältiges Buch. Aber bevor es soweit kommt und der Held Sturla am Ende untergeht, wir zitierten gerade aus dem Kapitel Morgengebet, da passiert eine Welt von Dingen. Unter anderem pilgert Sturla nach Rom, um den Papst um Vergebung seiner Sünden zu bitten. Welche Sünden sind das?
Ja, das sind Sünden, die nicht ganz klar spezifiziert werden, aber es hängt mit den Kontroversen in Nordisland zu dieser Zeit zusammen. Und da gibt es große Differenzen zwischen den herrschenden Aristokraten, den führenden Laien Islands und dem Bischof. Und dieser Bischof heißt Guðmundur. Er wurde später Guðmundur Goði, Guðmundur der Gute genannt, war bei seinen Zeitgenossen aber außerordentlich umstritten. Er brachte nämlich neue Ideen nach Island, Ideen, die auf Franz von Assisi und ähnliche Bewegungen zurückgingen, dass also die Armen des Volkes auch mehr in den Fokus gerückt wurden. Island war ja eine aristokratische Gesellschaft, man spricht immer von Demokratie, das ist nicht so ganz richtig, weil man ja auch Sklaven hatte und Knechte, die rechtlos waren, die eben nicht mitzubestimmen hatten, und dann eben diese herrschende Klasse, die am Ende ihre Macht immer mehr konzentrierte, die Sturlungenfamilie, zu der die Hauptperson hier gehört. Die spielte eine besonders herausragende Rolle in diesem ganzen Geschehen, das man nur als Bürgerkrieg bezeichnen kann.
Also er kommt nach Rom, um Vergebung seiner Sünden zu bitten. Das Rom-Kapitel ist wie große Teile des Buches überhaupt sehr turbulent. Das Volk in Rom tritt auf, ich zitiere, gröhlend, kreischend, lachend, heulend, stöhnend, dröhnend, lärmend, gellend, bellend, brüllend, singend, klingend, jauchzend, brummend, summend, flüsternd und schreiend. Etwas später heißt es dann, jetzt war jetzt. Da hat man sofort auch die später entstandenen opulenten barocken Gemälde aus der Sixtinischen Kapelle fast vor Augen. Mein Gott, wie haben Sie das denn überhaupt aus dem Isländischen ins Deutsche übertragen können?
Ja, das war nicht ganz einfach, wie überhaupt der Stil des Thor Williamson außerordentlich schwierig ist. Er gebraucht sehr neue Bilder, und in diesen Visionen und Fantasien und Träumen, da ist manchmal die Orientierung gar nicht so ganz leicht. Aber man sollte im Zusammenhang mit dem Rom-Kapitel vielleicht darauf hinweisen, dass die ganze Geschichte einen historischen Hintergrund hat. Es gibt eine große Kompilation aus dem 13. Jahrhundert, verfasst von einem anderen Angehörigen der Sturlungen-Familie, heißt deswegen die Sturlunger-Saga, und darin werden diese Ereignisse geschildert, sozusagen aus der Nahsicht. Das ist zeitgenössische historische Literatur. Und diese Romreise wird in diesem Zusammenhang auch erwähnt. Da sind es aber nur 5-6 Zeilen. Und da heißt es, er wurde von Hauptkirche zur Hauptkirche geführt. Viel mehr erfahren wir nicht. In dieser Sturlunger Saga wird aber die ganze Romreise als Erfolg dargestellt, dass er also sein Ziel erreicht hat. Thor Williamson macht daraus etwas ganz anderes. Da ist es ja so eine Art Mummenschanz, bei dem man nicht so richtig weiß, was da so richtig dahinter steckt. Er trifft den Papst persönlich nicht in diesem Buch, was in der Sturlunger Saga aber doch immerhin so etwas insinuiert wird. Das kann natürlich, und so sieht es Thor Williamson, nachträglich eine etwas schön färbende Erzählung sein, wie man es sich hätte wünschen können. Ob jetzt ein Isländer, der nach Rom kommt in dieser Zeit, direkt eine Audienz beim Papst bekommen hätte oder nicht, das kann man vielleicht in Frage stellen. Aber ist ganz interessant, wie viel Thor Williamson aus diesen wenigen Zeilen dann schließlich macht.
Er macht wirklich viel daraus. Der Held macht so eine Art erotisches Reinigungsritual durch. Das klingt wirklich abenteuerlich in dem Buch.
Das ist natürlich in den Quellen nicht belegt, was da erzählt wird.
Aber es lässt sich spannend und schillernd lesen. Und diese Hintergrundatmosphäre, das, was man über Rom erfährt, das hat viel mit dem späten Mittelalter zu tun. Das kann man sich ja gar nicht mehr so vorstellen, wie brausend und wie lebendig es dort zuging in der Stadt.
Thor Williamson kennt sich im Mittelalter sehr gut aus und in Italien auch und in Rom auch. Man kann das alles nachverfolgen. Also die Kirchen, die da erwähnt werden, Sancta Cecilia, das Altarbild, das ist alles ganz realistisch beschrieben.
Sie sagten, in der Saga ist es so beschrieben, als wenn die Reise ein Erfolg wäre. In dem Buch geht das anders aus. Da heißt es, Zitat, die Leute machten sich lustig über diesen reumütigen Sünder, der seine Seele retten und für sich und seinen Vater Absolution erhalten wollte. Das klingt alles andere als erfolgreich. Warum bekommt der isländische Held in Rom in dem Buch keine Hilfe?
Das muss sich der Leser selber fragen. Im Buch wird es wirklich so dargestellt, vielleicht aus der Perspektive seiner Frau, die von dieser Pilgerreise überhaupt nichts hält und ihm dringend davon abrät. Und wenn man seine familiäre Situation nachher betrachtet und auch seine Machtposition, so war es doch ein eklatanter Fehler.
Er zieht dann weiter nach Paris. Warum Paris?
Ja, Paris war das Zentrum der Bildung damals und es gab sogar Isländer, die dort studiert haben. Simon de Enfrosi, von dem ist bekannt, dass er in Paris oder irgendwo anders studiert hat und nach Island zurückgekommen ist und dann historische Werke geschrieben hat. Also das war alles nicht so fern für die Isländer, wie man vielleicht vermuten sollte.
Am Ende geht der Roman für den Helden tragisch aus. Der Held nimmt kein gutes Ende dann.
Nein, und die Geschichte geht natürlich auch weiter. Und Thor Williamson selbst hat sie weiter geschrieben. Es gibt einen Nachfolgeband, der noch nicht ins Deutsche übersetzt worden ist, Svegur, der die Fortsetzung dieser Ereignisse enthält.
Nun könnte man denken, dieser Roman, und das stimmt ja auch, ist ein großartiger mittelalterlicher Historienroman, so wie man ihn landläufig kennt. Aber dieses Buch ist weitaus mehr als das.
Ja, es ist natürlich einerseits ein Panorama mittelalterlichen Denkens, aber es ist auch ein Buch, das allgemeine Themen der Menschheit anspricht. Da geht es um Machtkonzentration, um Gewalt, um Kriege, um das Verhältnis zwischen Arm und Reich, um private Verhältnisse. All diese Dinge gehen uns mittelbar oder vielleicht sogar unmittelbar auch an.
In einer Sprache geschrieben, die von besonderer poetischer Kraft ist.
Ja, das freut mich, dass Sie das so sehen.
Vielen Dank, Gerd Kreuzer. Der pensionierte Professor für Skandinavistik hat den Roman Morgengebet von Thor Williamson ins Deutsche übersetzt. Erschienen ist das Buch im Osburg Verlag. Es hat 335 Seiten und kostet 19,95 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.